Hallo und herzlich willkommen zum... Ach, verdammt. Hallo und herzlich willkommen zum 156. Pencast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über zwei kleinere deutsche Filme. Einmal die den Kommunismus ersehende Hipster-Arthouse-Komödie Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und die Reisedokumentation Weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt, in der zwei Freiburger in 3,5 Jahren ohne zu fliegen um die Welt reisen. Zwei Freiburger, die es in 3,5 Jahren nicht weitergebracht haben als in diesem Cast, sind Horst, Lukas Diestel und Malte Springer.
Hallo, schönen guten Tag.
Und dann natürlich viel weitergebracht, nicht bis nach Berlin, Max Ole von Raison.
Hallo, na?
Und mein Name ist Christian Eichler. Wir wollten ganz andere Filme machen eigentlich, und zwar das Belko-Experiment und Loving. Aber ich hatte auf beide nicht so doll Bock, aber vielleicht noch ein bisschen nächste Woche, müssen wir mal schauen. Und dann habe ich diese beiden Filme aufgetan, was mich dazu gebracht hat, dass man vielleicht tatsächlich, wir machen das ja, also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, vielleicht mal jeden Trailer gucken muss von Filmen, die rauskommen. Ich sträube mich immer so ein bisschen dagegen, aber zum Beispiel Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes habe ich auch nur über den Trailer entdeckt.
Ja, oder ich gebe mal die heißen Tipps. Ich bin ja jetzt selber gerade beschäftigt in einem kleinen, aber feinen Programmkino. Zum Beispiel, also Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes zum Beispiel läuft da gerade. Deswegen war mir das dann schon ein Begriff, als du das vorgeschlagen hattest. Also ja, aber da können wir vielleicht mal uns ein bisschen mehr an die deutschen Indie-Perlen auch rantrauen, die wir sonst vielleicht einfach übersehen würden.
Hotte, finden wir das gut?
Nö.
Naja, ich auch nicht.
Ich habe immer was
zu meckern. Guckt ihr Trailer?
Nö, eigentlich eher gar nicht.
Caravan mehr ist mein Ding. Multivan.
Ich gucke Trailer auch sehr gerne, obwohl ich es dann auch oft danach bereue, wie glaube ich auch viele andere Leute. Aber mir macht es Spaß, eigentlich Trailer zu gucken. Auch gerne mal so irgendwie 8 hintereinander ist für mich eine gute halbe Stunde Freizeit eigentlich. Wie ist das bei dir, Christian?
Das ist ein ganzer Film dann, ne? Weil man,
quasi.
Man muss nicht bezahlen.
Ja, stimmt, eigentlich.
Mein eigenes kleines Kurzfilmfestival.
Nice. Von der Handlung auch so überladen wie so ein Marvel-Superheldenfilm eigentlich.
Ja, ich
hab 15 Trailer hintereinander geguckt. So ein bisschen wie Guardians of the Galaxy 3 dann. Ich gucke oft so halbe Trailer in letzter Zeit, um mich nicht ganz spoilern zu lassen. Also mir reicht meistens eine Minute, merke ich dann. Leute sagen immer, der Trailer verrät alles. Ja, klar, aber nur wenn man den ganzen Trailer guckt, kann ich da sagen. Ich habe so ein paar Kanäle abonniert, aber jetzt werde ich mal versuchen, jede Woche, vielleicht auch mit dir, Malte, zusammen, wir planen ja so ein bisschen die Themen hier. Die anderen gucken einfach nur, was wir denen vorsetzen.
Das nur selbst das, den ganzen, nur selten.
Trailer uns anschauen. Aber ich habe halt Angst... Da muss man halt auch die ganzen Culture Clash Komödien Trailer angucken, und das ist schon schlimm genug. Wisst ihr übrigens, was mir heute passiert ist? Mir ist gerade, muss es euch erzählen. Und zwar habe ich ja vielleicht, also ich weiß nicht genau, mich wurde in der 5. Klasse wurde ich mal von der Biene gestochen oder von der Wespe. Man weiß es nicht so richtig. Und dann sind an einer Hand und dann sind meine beiden Hände angeschwollen.
Ja.
Und dann muss ich eine Spritze kriegen oder irgendwie sowas. Und dann wurde eine Wespenallergie bei mir festgestellt. Und heute ist mir eine Biene ins Auge geflogen und hat mich so oben unter der Augenbraue gestochen.
Oh shit.
Und ich dachte so, fuck, was ist jetzt? Musst du Notarzt rufen? Dann dachte ich, du wartest erstmal ab, ob es überhaupt anschwillt. Und es ist gar nichts passiert. Aber es war, ich kam vom Essen, bin zurück auf Arbeit und war kurz im absoluten Panikmodus. Ich habe auch nicht zurück ins Büro rennen und sagen, mich hat eine Biene gestochen, ruf den Notarzt. Aber andererseits dachte ich, fuck, wenn du jetzt stirbst, wärst du mal lieber reingerannt. Aber es ist nichts passiert. Also wahrscheinlich eine dumme Entscheidung von mir, aber es ist, ich habe mich immerhin nicht blamiert.
Abwarten ist eh immer, auch in Notsituationen, immer ganz gut.
Ja. Das steht auf jedem Rettungsplan in so größeren Gebäuden eigentlich auch. Als erstes immer Ruhe bewahren. Das ist gut. Mhm. Also wenn das Auge, ich weiß nicht, wie groß ist dein Auge denn jetzt?
Normal.
Normal groß.
Gut, dann warte mal noch ab.
Ich warte mal ein bisschen, ob es nicht vielleicht noch anschwillt. Willkommen zur Hörerpost. Uns hat, Moment, wie heißt er? Wie heißt er?
Steffen?
Belko.
Philipp. Irgendwelchen Namen. Philipp hat uns geschrieben, und da muss ich mal kurz sagen, was für eine Hammer-Mail, als würde er sich einschleimen wollen, aber hier, also das Gewinnspiel ist vorbei, Philipp, du kannst nichts mehr gewinnen. Aber es ist richtig nice, und zwar hat er uns eine E-Mail geschrieben, in dem er einmal seine Meinung zu das Belko-Experiment uns geschrieben hat, was jetzt schade ist, weil wir den Film gar nicht besprechen, zumindest nicht in dieser Woche, aber er hat quasi antizipiert, wir haben ja letzte Woche gesagt, am Ende wir machen den Film, dann hat er uns in Antizipation seine Meinung schon mal geschrieben, dann noch Lob in den Cast gehauen und noch Off-Duty-Tipps, obwohl es nicht gefragt war, und zwar richtig viele an der Zahl, einmal welches Thema gehört verfilmt, das müssen wir auf jeden Fall machen, Filme, die ich schauen würde, wenn es sie gäbe oder die ich mal drehen will. Ich habe nämlich, Stichwort nur Stars, mein großes Sci-Fi, ihr wisst schon, was für ein Projekt Projekt. Dann Museumsbesuch oder Museen an sich. Das perfekte Bürotier. Haustiere.
Ja, nice.
Zeitschriften. Warhammer bzw. Max Monolog mit bedächtigem Schweigen und ab und zu Nachfragen aus dem kleinen Publikum. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn du tatsächlich mal in einer halben Stunde einfach nur erzählst, worum es in Warhammer geht.
Ach, dann aber nur eine halbe Stunde, oder was?
Wir können das ja größer
aufziehen. Ist ja jetzt, kommt ja jetzt auch die neue 8. Edition bei 40.000 raus. Also insofern, hey, da gibt es da Gesprächsbedarf.
Wir nennen das einfach Folge 1 und dann lassen wir uns da alle Optionen offen.
Ja, würde ich auch. Ja.
Und dann der Off-Duty, der große Vergleich. Mamba gegen Maoam, Haribo gegen Hitschlag, Katjes, was auch immer. Außerdem höre ich auch gerne Geschichten von heute. Achso, das ist noch mal ein Kurzgeschichten. Lob für dich.
Oh, danke. Ja, dann mach ich mal wieder.
Machen wir alle, würde ich sagen.
Machen wir alles.
Ja, nice. Machen wir alle diese Sachen. Und falls wir das Belko-Experiment noch besprechen, dann gehen wir da natürlich auch auf deine Mail ein.
Auch nochmal richtig richtig geil. Nochmal vielen Dank für diese Mail mit Spoiler-Teil. Nämlich er schreibt am Anfang, dass er über Belko-Experiment was schreibt und das aber ganz klar hinten abgegrenzt. Sehr schön. Vorbildlich.
Und dann möchte ich mich noch bei Daniel Scheuermann bedanken, der uns jetzt mit $5 Dollar auf Patreon unterstützt und den wir alle schon kennen, seit der Schulzeit. Also vielen Dank.
Warum danke, erst jetzt? Dafür, danke, Daniel. Ist eigentlich die Frage. Oh, nee, mega geil.
Ja, sehr nett. Und man merkt so langsam, die Leute knicken ein. Ihr merkt es, ne? Also auch Freunde von, also ich kenne viele Freunde von mir, die jetzt den Podcast hören, die das immer nur belächelt haben oder über ein Jahr überhaupt nicht verstanden haben, was das soll, dann reingehört haben und sagten, hä? Und jetzt kommen immer mehr meine alten Freunde an und sagen,
man muss zwei Jahre anscheinend muss man was machen, bevor die Freunde sich das mal genauer angucken, scheinbar.
Das ist die Faustregel, stimmt.
Gut, dass wir es schon seit 3 Jahren tun. Und damit kommen wir zum ersten Film.
Freunde.
Also. Ja, die lassen wir irgendwann alle sowieso hinter uns, aber Geld geben können sie uns, ist halt super nett. Ne? Oder immerhin nicht schlecht, um dieses Lotterleben zu finanzieren.
Keine Sorge, Daniel, du kriegst den Fünfer auf dem Benzfest zurück. Das hörst du.
Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes.
Ob ich in meinem Leben alles richtig gemacht habe? Wer kann das schon von sich behaupten? Es gibt nun mal so Tage, an denen man nichts machen will, außer ungeniert an seinem Gummiknochen rumzuspielen und dann gediegen auf die Straße zu kacken. Warum sollte ich da anders sein? Weil ich mit einem goldenen Napf vor der Schnauze geboren wurde? Glaubt ihr, die Bourgeoisie ist ein Segen? Sie ist ein Fluch. Aber ich will nicht schönreden. Klar, ich hab der Bitch in aller Öffentlichkeit am Arschloch gerochen. Sie hat mir versichert, sie wäre schon 3. Woher soll ich wissen, dass sie erst 2,5 ist? Muss ich jetzt bei jeder, die ich aufreiße, erst den Heimtierausweis überprüfen? Das Stigma wird man so schnell nicht los. Ich verstehe das. Glaubt ihr, ich höre sie nicht flüstern? Perverser Hund nennen sie mich und dann... Fido, du sollst den Ball holen, Mann, und nicht einfach da rumsitzen, ey. Beweg deinen Arsch hier rüber, Keule, sonst fahr ich dich direkt ins Heim, du Penner.
So, jetzt mache ich kurz Pause und dann mache ich die Zusammenfassung. Sorry.
Jetzt, okay. Eine
Pause.
Eine Pause für den Herren.
Was macht er da? Stellt er sich jetzt noch 3 Bier rein?
Ich glaube, er macht einfach wirklich Pause. Er sitzt jetzt so zurückgelehnt vor seinem Computer. Dreht Däumchen.
So. Ich hatte gemerkt, dass noch das Küchenfenster hatte sich noch heimlich von alleine aufgemacht. So, geht los.
Geister.
Julian ist 32, recht unerfolgreicher Filmemacher, deswegen auch gerade auf Stütze, was er aber seinen mega coolen und abgeklärten Kunsthipster-Freunden lieber verheimlicht. Ja, am liebsten verbringt er seine Zeit nämlich vor einem Museum, um sich die süßen Kunststudentinnen anzugucken. Und eine davon ist die Kanadierin Camille, in die er sich dann auch sofort so ein bisschen verknallt. Und um sie zu beeindrucken, erzählt er Julian dann, sie wäre perfekt für die Hauptrolle in seinem neuen kommunistischen Film, der auf einer Apfelplantage spielen soll. In Wirklichkeit wurde Julian aber halt vom Arbeitsamt als Erntehelfer auf diese Plantage geschickt. Und diesen neuen Film gibt's auch gar nicht. Naja, Camille zweifelt erst so ein bisschen, stimmt dann aber doch zu. Und halt mit Julian auf diese Apfelplantage zu fahren, die heißt Oklahoma. Und er wird geleitet von der Besitzerin Elfriede Gottfried. die Erntehelfer in einer, wie sie es nennt, spielerischen Pflück-Olympiade in Teams gegeneinander antreten lässt. Das beste Team bekommt am Ende der Woche einen tollen Bonus und wer zu wenig pflückt, also eine Quote also nicht erreicht, dem wird nahegelegt, nach Arbeitsschluss doch weiter zu pflücken, natürlich freiwillig und unbezahlt. Versteht sich, denn natürlich kennt da der Weltmarkt auch kein Pardon. Das ist ja logisch. Naja, das Ganze geht eine Weile. Julian versucht natürlich weiterhin Camille davon zu überzeugen, dass er ein verdammt smarter Boy ist, mit mäßigem Erfolg allerdings. Und ja, die verschiedenen Angestellten, darunter das Duo Infernale Hong und Sancho, der Gemeinde Zurab und natürlich der deutsche Working Class Hero Bruno, pflücken um die Wette. Aber dann erscheint eine mysteriöse Mönchsfigur auf der Plantage, der mit seiner selbstlosen Art die Belegschaft zur kommunistischen Revolution anzettelt. Ja. Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes wurde geschrieben und regiert, wie man ja sagt, vom jungen Filmemacher Julian Rademeier, der zusätzlich eben auch den jungen Filmemacher Julian im Film spielt. Ja, seit dieser Woche in ausgewählten Kinos, aber lohnt es sich dann auch hierfür mal das örtliche Programmkino aufzusuchen? Was meint ihr?
Seit letzter Woche, glaube ich, aber ja.
Mhm. Also und nein.
Das war auch meine Meinung.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich war echt sehr, ja, überrascht, weil ich mir vorher nichts durchgelesen hatte, keinen Trailer, nichts. Ich wusste nicht mal, ob das eine Komödie sein soll oder was überhaupt das sein soll. Einfach angemacht und geguckt. Wir hatten ja den Screener freundlicherweise zugeschickt bekommen und dann habe ich so ein bisschen gebraucht, um zu peilen, dass es was es ist, so, und dann ab dann war es eigentlich einfach nur noch eine verdammt lustige Reise mit diesem Film, den ich hatte. So, also es ist einfach wunderschön irgendwie erstmal gecastet. Diese ganzen Leute sind solche schrägen Vögel und es ist halt so, ja, es ist so Indie-Hipster-Shit natürlich, aber irgendwie nimmt sich selber irgendwie gar nicht ernst und schafft es halt echt ganz gut mit den stümpfsten Gags und dem bescheuertsten Scheiß, der einfach passiert, trotzdem so ein bisschen so Kapitalismus, Kommunismus abzuhandeln und das irgendwie sehr liebevoll. Und ich hab echt teilweise sowas von auf dem Boden gelegen, weil ja diese Lines alle so dumm sind. Das war einfach herrlich.
Dauert ein bisschen, bis man in den Film reinkommt, bis man so genau versteht, was es ist. Was du gerade gesagt hast, Horst, ging mir auch so. Das Witzige ist, dass der Film fängt ja an auf diesem Kulturforum am Potsdamer Platz, wo er sitzt, um diese Kunststudentin aufzureißen. Ja. Und exakt da saß ich auch sehr oft, als ich mal beim Freiluftkino der Jörg-Gruppe gearbeitet habe. Das war nämlich genau da habe ich Klappstühle mal aufgebaut und dann immer den Film geguckt, der kam. Also fand ich das ganz witzig, dass es irgendwie exakt genau da ist. Ich habe aber leider da auch, so wie er eigentlich, relativ, ich habe es nicht mal versucht, aber er reißt ja da eigentlich auch niemanden auf. Ich fand das, mir sind mehrere so Regisseure in den Kopf gekommen, als ich das gesehen habe. Einmal Woody Allen, weil es um so einen, ja, Großstadt-Hipster-Typ geht, der versucht, bei einer Frau zu landen, die will aber eigentlich gar nichts von ihm wissen. Der versucht aber immer, sie zu beeindrucken mit irgendwelchen intellektuellen Spirenzien, die er ihr erzählt und so weiter. Das fand ich ganz cool. Dann musste ich denken an Wes Anderson ein bisschen, weil es manchmal so sehr gekünstelt ist, wie die Leute sich bewegen oder die Shots auf die sind, sehr künstlerisch auch. Und dann aber auch Helge Schneider. Also ich fand so, dass die Art, wie die Dialoge vorgetragen werden, ist völlig bescheuert überzeichnet. Und die Dialoge sind ja aber auch viel zu gut geschrieben für diese Menschen. Also es ist auf so mehreren Ebenen lustig, finde ich. Einmal, weil die Leute total scheiße aussehen, total witzig sind, gleichzeitig sich manchmal unterhalten, wie bei Bertolt Brecht tatsächlich. Und dann aber auch diese Lines total geschauspielert auch vortragen. Und trotzdem hat der Film immer so wirkt dann doch sehr authentisch zwischenzeitlich. Also ich finde gerade Julian Rademeier, der sich ja selbst spielt, wirkt so klar wie so jemand, den man schon tausendmal in der Uni irgendwo in der Ethnologie-Seminar gehört hat. Und er sagt ja auch Sachen, die sind ja auch Diskurse tatsächlich, dass er nicht, nicht den ethnografischen Standpunkt von außen einnehmen will, sondern nach innen gehen will, Teil der Beobachtung machen will und sowas. Das hat ja sogar tatsächlich so ein bisschen Hand und Fuß, was er erzählt, aber er lügt es ihr ja nur hin, um sich an sie ranzumachen. Und das finde ich cool. Und ich finde, die Story ist einfach super gut. Also ich finde, diese Idee ist einfach total geil, dass er ihr vorgaukelt, einen Film zu drehen, während er da eigentlich als Hartz-IV-Empfänger da jetzt angestellt ist, um Äpfel zu pflücken. Also ich fand das auf vielen Ebenen cool, auf jeden Fall erstmal.
Ja, aber zu den Dialogen, das fand ich da so herrlich, dass die so trocken dann doch sind. Also die sind ja alle, also es die wenigsten Dialoge sind realistisch im Sinne von, dass sich so Leute unterhalten, aber ganz absichtlich so. Also oder gerade, es gibt ja auch ganz viele Sequenzen, wo Leute so nacheinander alleine im Bild sind und dann halt ihren Satz sagen. Und das ist überhaupt nicht wie eine Unterhaltung. Und soll es aber auch nicht sein. Und quasi kollektiv ignorieren alle den völligen Blödsinn, den der eine jetzt gerade gesagt hat, quasi, oder zumindest in der Art und Weise, wie es gesagt wurde, und machen einfach irgendwie weiter. Und das funktioniert halt einfach. Hat mich auch ein bisschen an Napoleon Dynamite zum Beispiel erinnert, auch weil der Typ ein bisschen so aussieht und halt auch so ein schlaksiger Vollidiot ist. Und da ist es ja auch so, dass die Leute alle irgendwie, ja, so im Grunde genommen Dullis sind, aber so einen großen Plan verfolgen alle. Und das ist ja hier auch eigentlich.
Bloß oder vielleicht ist es, dass sie halt Dullis sind, aber sich selber halt überhaupt nicht so sehen, sondern halt in ihrem eigenen Kopf sind sie halt alles wirklich richtig ernste Menschen quasi. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Humornische, die auch für die wir vier gerade auch irgendwie, glaube ich, extrem empfänglich sind. Also dieses extrem blöde Gesabbel, aber halt so bierernst und staubtrocken halt rübergebracht. Und halt, dass diese Charaktere, das halt jetzt echt mit so einer Inbrunst sagen, mit so einem Selbstvertrauen, obwohl natürlich jeder weiß, dass das so der dümmste Quatsch ist, der jetzt gerade passiert, dass es halt gar nicht ernst sein kann. Und in der, also ich habe die ganzen Sachen, die ihr da drin seht, sehe ich da auch den Napoleon Dynamite, aber auch so Helge Schneider, aber auch so Flight of the Conchords zum Beispiel, Vierzimmerküche Sarg, da ist es genauso. Das sind halt dumme Vampire, die sich aber halt selber so ernst nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt so. Oder auch, weiß ich nicht, teilweise dachte ich auch von den Dialogen, das ist einfach eine überlange Kurzgeschichte von Fanny van Dunn. Man kann hier wahrscheinlich alles, was so ein bisschen ins Absurde geht, hier anführen, als irgendwie, was man so darin erkannt hat, was ja wahrscheinlich auch für den Film spricht.
Ich finde so ein bisschen die Situation, in die er seine Charaktere schmeißt, ist eigentlich so ein bisschen wie ein Internetforum. Weil da ist eigentlich auch so, jeder sabbelt seinen Sermon runter und keiner geht auf den anderen ein. Und das ist ja auch so ein bisschen, denn ich finde, so wird ja der, so häufig im Internet zumindest, so ein vermeintlich politischer Diskurs ja auch geführt. So jeder fuchtelt so ein bisschen mit so intellektuellem Beiwerk rum. So der eine ist halt ein bisschen links, sagt so, ist so Salonkommunist, sagt mal hier was, ja, aber das und das ist ja die Produktionsmittel und ich bin ja der und dann am Ende verdienen ja nur wenige dran. So der haut dann irgendwie sowas raus, was er mal ausgeschnappt hat von einem, der irgendwie was studiert hat, den er kennt. diese Leute kenne ich selber, ich kenne es auch von mir ein bisschen. Dazu hast du dann, du hast halt den Typen, der sagt, ja, Rechtsstaat und Polizei, bla bla bla, du hast halt, dann hast du aber den Franz von Assisi quasi Hong, der da halt du hast den richtigen Bettler, der ist ja gar nicht, du hast den wirklichen Bettler tatsächlich, den Bettelorden, Mönch, und du hast halt so eine Zusammenstellung an Charakteren, die es so auch gibt und die so ja nicht im echten Leben, aber zumindest im Internet durchaus aufeinander trifft. Und das fand ich schon auch geil, die so nebeneinander auszuspielen. Und dass es da natürlich mega absurd und witzig wird, wenn man die halt wirklich aufeinander treffen lässt, war so ein bisschen vorprogrammiert, aber eben auch gut geschrieben und gut gemacht. So. Und das ist schon herrlich.
Also in erster Linie kann man nur noch mal betonen, halt scheiße witzig einfach tatsächlich. Also ich kann noch mal an die Szene erinnern, wo dieser Mönch seinen ersten, da hatten wir es vorhin schon kurz, seinen ersten Paycheck bekommt und dann halt den nicht annehmen will und dann der Hong halt ganz entgeistert sagt, nimm das Geld an, sonst kannst du keine Waren kaufen. Und immer wieder so gerade dieser Hong redet ja eigentlich nur in Redewendungen und in so einfachen Sätzen aus dem Lehrbuch Kapitalismus oder Kommunismus. Ja. Und das ist so herrlich. Das ist einfach, unglaublich.
Aber auch die Narration aus dem Off von Julian Rademeier ist doch teilweise so herrlich trocken und absurd. Also schon ganz am Anfang, ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich so richtig gelacht habe, wo dann irgendwie so den blödsten Scheiß halt so, ja, doch Sancho und Hong wurden gefeuert, denn während ihrer Arbeitszeit wurden ein Dürer und ein Feuerlöscher geklaut. Jetzt versuchten sich die zwei als freiberufliche Flaschensammler. Doch dieser amerikanische Traum hielt nicht lange und so blicken die beiden der Zukunft ungewiss gegenüber. Shot auf die beiden, die einfach auf einer Parkbank sitzen und so ungewiss aus dem Bild rausgucken. Und das ist jetzt genau so gerade dumm genug, aber auch irgendwie gut geschrieben. Das ist halt für mich auch perfekt zieht. Also das ist halt echt immer herrlich. Also großes Kompliment einfach an Rademeier, der dieses Drehbuch geschrieben hat, denn das ist einfach bis oben hin voll mit einfach genialen One-Linern, aber auch super Monologen. Einfach dieser eine Monolog in der Mitte von diesem einen, mit diesem sehr berlinerischen Akzent, weiß ich gar nicht mehr, worum es ging. Der hat aber 5 Minuten am Stück einfach blödes Zeug gelabert und das war so lustig.
Ja, das funktioniert auch so gut. Also eigentlich ist es ja hochpolitisch, was da diskutiert wird. Absolut, wie kann der Kommunismus funktionieren? Wie kommunistisch müssen die Menschen sein? Wie genau findet die Umverteilung statt? Wer macht denn eigentlich die Arbeit? Sollen das die Maschinen tun und sonst was? Also da ist ja viel drin eigentlich. Gleichzeitig sind die Charaktere aber so ein bisschen wie auch so bei Disney oder bei der Augsburger Puppenkiste. Da gibt's halt so den Bösewicht mit dem gezwirbelten Schnurrbart irgendwie, der dann aber den anderen dann doch irgendwie wieder umarmt und dann ist es ganz, ganz nett eigentlich so, ne? Also die sind alle so ein bisschen dösbaddelig und gutgläubig, naiv auf so eine Art und der eine ist dann halt so richtig böse, aber eigentlich doch auch ein netter Kerl und irgendwie ist das so eine witzige Truppe wie aus so einem Bilderbuch auch manchmal und deswegen finde ich, schafft der Film es immer so sein Gewicht zu verlagern, wenn es gerade zu theoretisch wird oder wenn es gerade zu hipster-arthausig wird, dann knallt er, dann fällt halt einer vom Stuhl an diesem Tisch. Wie ich da gedacht so,
völlig aus dem Off einfach.
Eine klatscht halt mit diesem Plastikstuhl einfach um. Ja, sowas, das ist halt Gold wert. Ne? Das ist halt genau sowas würde ich auch machen, wenn ich da bin. Jetzt muss aber auch mal wieder ein blöder Gag kommen, den jeder rafft irgendwie.
Ja, und
das
fand Film, ich da ganz cool. Er schafft es so sympathisch, dann trotzdem seine Geschichten dann noch mit, also nicht komplett zu vernachlässigen, weil ja trotzdem diese quasi Love-Interest-Geschichte noch die ganze Zeit nebenbei läuft, dass dieser Julian halt eigentlich was von der Camille will und dann ja trotzdem auch zum Beispiel allein nur die Geschichte an sich jetzt genommen, wie diese, wie drei von denen dann später woanders hinpilgern in der Hoffnung, dass dort dann der Kommunismus ist und dann halt ankommen und alles und denken, es ist Kommunismus, aber es ist halt alles ganz normal. Aber sie sehen halt nur irgendwie an den absurdesten Stellen dann irgendwie halt den Kommunismus. Und das ist ja im Kern eigentlich trotzdem noch, also es war, ist erstmal scheißen witzig, aber es ist ja im Kern trotzdem auch noch eine schöne Geschichte einfach. So was da passiert dann tatsächlich. Mhm. Und so, also ist einfach sehr gelungen.
Aber was ich mich gefragt habe, und das würde ich, weiß nicht, ob ihr das vielleicht besser wisst als ich, weil ich muss hier schon zugeben, ich habe auch viele dann von diesen eben nebenbei Anspielungen, die immer so reingeworfen werden, auch nicht so richtig jetzt gecheckt. Ich habe da nicht das krasse Grundwissen, was das so angeht. Aber hat der einen richtigen, intelligenten, politischen Kern, also eine richtige Aussage, die er vermitteln will? Oder ist es doch so, dass das quasi nur so als Plattform genommen wird, um halt einfach eine absurde, lustige und ganz süße Liebesgeschichte vielleicht zu erzählen? Weil das fände ich vielleicht sogar fast noch spannender, wenn man sich in diesen Ansatz so irgendwie so ein bisschen einkauft und denkt, das, so ist es nämlich vielleicht, dass der Film quasi so ist wie seine Hauptperson, also wie auch der Julian im Film, dass er nämlich eigentlich nur Bullshit labert und halt versucht, viel intelligenter zu wirken, als er ist, das eben aber bewusst und halt mit Augenzwinkern. So, denn das ist ja an sich das, was Julian macht, nämlich er will Camille beeindrucken und tut deswegen halt so, als wäre der krass politische Filmemacher mit irgendeiner handfesten Agenda, was er ja im Endeffekt auch überhaupt nicht ist. Und der Film spielt ja auch mit dieser Metaebene, dass halt eben Julian der Filmemacher auch Julian der Filmemacher ist, halt im echten Leben und im Film. Deswegen habe ich mich gefragt, ob diese politische Ebene, ob das wirklich, hat das alles Hand und Fuß oder ist das nur mal so immer mit reingeworfen und immer mal so oberflächlich halt für einen Witz verbraten?
Also es geht ja an sich darum, das wird ja später im Film dann gesagt, dass Radlmeiers Charakter denkt, man kann eigentlich nicht richtig gegen den Kapitalismus agieren, weil man den globalen Kapitalismus gar nicht mehr verstehen kann heutzutage, weil das alles nur noch irgendeine Symbole sind, die man irgendwie reingespielt bekommt und gar nicht richtig verstehen kann überhaupt, was es ist und wie es funktioniert und vielleicht auch sogar die eigenen Bedürfnisse, die man alle hat, nur noch aus dem Kapitalismus kommen, deswegen da gar nicht so richtig gegen vorgehen kann. Dann wäre halt die Frage, ob dieses Fabelstück oder dieses Theaterstück, was da auf dieser Farm abgeht, also wie die versuchen, sich der Produktionsmittel dazu ermächtigen. Ob das halt da, ich hatte leider nicht genug Zeit, mich jetzt nochmal hinzusetzen, das alles nochmal für mich durchzugehen. So, ich glaube, da kommt man nochmal vielleicht auf ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das abgleichen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch darum geht, ein bisschen diese Überforderung in diesem Film zu zeigen, anhand von verschiedenen Charakteren, die verschiedene Sachen sagen. Ich finde es halt nur cool, dass man da so viel Gespür bewiesen hat, das in so einen coolen Style zu bringen. Und ich finde, was mir auch gut gefällt, danach können wir auch über die
Symbolik weiterreden,
ich finde cool, dass man erst in diese Geschichte einkauft, dass er was von dieser Frau will und man ja noch so ein bisschen auf seiner Seite ist und dann auf die Farm kommt und dann die ganzen anderen Charaktere kennenlernt und dann findet man es auch okay, dass es ein bisschen dann um die geht. Also dann ist er auch nicht mehr so wichtig und das finde ich Schattenfilme oft nicht so richtig, das zu machen. Das wollte ich nochmal ansprechen, aber Max, gerne nochmal zu diesem Bild.
Ja. Ich finde eben, was er macht, ist die Punkte, die eben, wie soll ich sagen, Meinung, die es zu diesem Diskurs Kapitalismus oder Kommunismus, Sozialismus gibt, die hat er sinnvoll sozusagen runterkondensiert und lässt seine Charaktere mit denen arbeiten. Das finde ich ziemlich clever gemacht. Das funktioniert auch gut neben der Comedy. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gewissermaßen diskursiv verfilmt hat, was man sich selber auch manchmal fragt. Ja, wie ist denn das? Kann das eigentlich funktionieren? Und dann schmeißt halt ihre Charaktere auch in den Raum, wegen denen das eben zum Beispiel nicht funktionieren könnte. Weshalb ich mir dann auch immer denke, ja genau, und dann kommt einer, nimmt das alles so und dann haben wir wieder so einen Staatssozialismus und dann sind am Ende auch alle wieder die Dummen und dann ist dieses Kollektiv dann eigentlich auch wieder nur für den Arsch und am Ende arbeiten auch wieder viele nur für einen und zum Beispiel anhand dieses, wie hieß dieser Typ, das mit dem Zwirbelbart halt, der nicht aussah wie Stalin, so der Typ, sollte das der ja so ein bisschen verdeutlichen, der Bolschewist und ich finde, das hat er gut gemacht und ich finde, dass, das ist nicht in dem Sinne smart, weil im Sinne, dass er eine smarte Aussage treffen will, er hat aber dieses Setting, glaube ich, trotzdem intelligent aufgebaut und dann auch seine Charaktere darin spielen lassen. Das würde ich ihm schon sagen wollen. So, ja.
Cool.
Ja. Mhm. Ist eigentlich schon, also ich würde da auch in Christians Richtung gehen, dass es halt die Aussage ist, man kann es alles nicht mehr so verstehen. Das kommt dann ja später, diese Erklärung, aber wurde vorher halt schon gezeigt, so du kannst den Kapitalismus nicht anhand einer Apfelplantage verständlich machen. So, das geht halt nicht. Also es ist halt quasi, er versucht's erst und sagt dann, gibt dann später den Grund, warum es nicht klappen kann. Und aber ich glaube, viel mehr ist dann da nicht drin, wurde aber auch nicht versucht, glaube ich. Mhm.
Ich würde und, ich habe noch eine Frage an euch. Ist der Film geht ja so ungefähr 2 Stunden und für mich ist es ja immer so, dass so Arthouse-Filme, die 2 Stunden gehen, ab 1 Stunde und 30 Minuten kommt so eine 20-minütige Phase, bei der pennt man fast ein und dann am Ende wird der Film aufgelöst. Und genauso fand ich, war das hier auch wieder. Da ist dann diese von Horst angesprochene Reise passiert dann da. Die wird am Ende aufgelöst, die wird aber am Ende auch auf so eine geile Art aufgelöst, finde ich, dass ich dem dann gönne, dass die auf einmal so wie so ein Kurzfilm im Film drin war. Aber normalerweise dachte ich mir dann irgendwann, okay, was wollt ihr denn jetzt? Es reicht jetzt langsam mit diesen Leuten. Ging euch das auch so oder wart ihr da auch die ganze Zeit noch unterhalten?
Also erstmal muss ich anmerken, der Film geht tatsächlich nur 90 Minuten, aber trotzdem war diese Phase da drin. Ich habe das genauso gesehen wie du. Gerade diese Reise da am Ende, da hat sich dann bei mir auf jeden Fall die Absurditätsermüdung einfach eingestellt. Und ich glaube, das liegt größtenteils erstmal für mich am Genre. Weil das 100 ist nicht nur, das war nicht nur...
Wow.
okay, warte, jetzt bin ich kurz raus. Warte, das ist bei mir nicht nur, nicht nur bei dem Film so, das ist bei mir auch bei jedem Helge Schneider-Film so, das ist bei mir bei Ditsche so, dass irgendwann denke ich mir so, komm, jetzt ist aber gut mit deinem blöden Rumgesabbel, auch wenn es lustig ist. Und so war das bei mir auch hier für den Film. Ich glaube, das liegt eher an dem Genre des Absurden für mich. Aber genau, da hatte ich auch so die kurze Schwächephase kurz vor Ende.
Ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, was ihr meint. Ich stimme euch da zum Teil zu. Diese Reise war halt vor allen Dingen ganz anders auf einmal. Ich glaube, der Film hat es nicht ganz genug geschafft, einen das selber glauben zu lassen, dass am Ende dieser Reise etwas Glorreiches steht, sondern man wusste eigentlich so ein bisschen von vornherein, na gut, die gehen da hin und das, also auch nie im Leben.
Naja, aber die Vögel haben es ihnen ja gesagt.
Ja, und
dann haben sie es mit dem Pendel nochmal bestätigt. Ja, möchte ich nur nochmal anmerken. Also.
Nee, klar. Nee, also für mich hat es schon funktioniert, zumal da auch ein paar wirklich wunderschöne Shots einfach mit drin waren, irgendwie von den Alpen. Und so fand ich okay, aber ja, so einen kleinen Hänger hat es da, aber dann das Ende hat es dann doch eigentlich ganz gut wieder alles reingeholt.
Ja, für mich wäre so auch noch die Frage, wer sollen in diesem Gefüge halt Hong und Sancho, halt, die können echt eigene Filme kriegen, finde ich, wer sollen die da sein? Jetzt politisch gesehen oder demografisch, so ist das, sollen die das einfache Volk sein? Weil Sancho ist ja einer, der sammelt ja einfach alles nach, was gerade Phase ist. Zuerst ist er der Ultra-Aufsteiger auf der Apfelplantage, will halt auch seinen Kollegen, sagt halt so, ja nee, nächste Woche arbeite ich nicht mehr mit dir zusammen, so ich will auch einen Gutschein gewinnen und schwingt dann ja so um und wird dann ja auch so ein total, wie es ja überall auch gibt, auch egal in welcher politischen Richtung, so dieser total verblendete, naive Vollidiot, der überall die Zeichen sieht, weiß nicht, an Verkehrsschildern oder weiß der Geier, was so, ja, hier bin ich, jetzt sind wir es, jetzt, das ist der Kommunismus, so, hier funktioniert es. Hong ist ja auch so ein Trottel eigentlich, so, der
redet. Vielleicht sollen sie genau die sein, diese Gutgläubigen, die sagen so, ja. So
realitätsfern halt
einfach. Ja, genau. Ja, die sich einfach da komplett dem verschreiben und dann sagen, ja gut, dann das, uns wurde das gesagt, dann ist das auch so. Wir haben
wird sich schon einer was dabei zweifeln. Gedacht haben. Ja, genau.
Ja. Hong hatte doch diesen vietnamesischen Hintergrund, glaube ich, ne? Genau. Dass er auch ja dann theoretisch aus dem Kommunismus irgendwie kommt oder früher mal gekommen ist. Die sind so ein bisschen auch einfach R2-D2 und C3PO. Also so die beiden anderen, beiden anderen Charaktere, die es auch noch gibt, weil ich finde, der cool, weil Julian, der ja die Hauptperson ist, hat mit denen ja eigentlich gar keine Interaktion im Film. Die drei treffen zwar auf der Apfelplantage aufeinander, aber sind dann nie wirklich mal zusammen. Das ist eigentlich ganz cool, dass es diese beiden Entry Points gibt für die Geschichte und dann Julian irgendwann ja auch so ein bisschen rausgestrichen wird auf dem Film. Ich will noch kurz erwähnen, dass ich die Bildsprache oder die Bildkomposition richtig stark fand in dem Film. Ja. Also man hat wirklich in jedem Shot irgendwie gemerkt, dass sich da Leute noch vorher noch mal hingesetzt haben, als hätte man so ein Fotobildband machen wollen. Dann noch mal, glaube ich, wirklich überlegt hat, wo liegt der Apfel auf dem Tisch, ob da jetzt immer eine Idee dahinter war, weiß ich nicht, aber es sah verdammt geil aus. Es sah auch aus wie so Albumcover von so Hipster R&B-Artist oder so manchmal. Einfach nur so ein Polunder an und dann vor so einer Hecke oder so. Aber so perfekt, in einem perfekten Winkel. Also ihr wisst, was ich meine irgendwie. Das sah richtig stark aus. Und ist auch in
aber trotzdem, das Kyler-Grading halt deutsch, so, ne?
Ja.
Stimmt. Und das finde ich halt auch nice. Also das ist nicht immer so, dass für alle, die sagen, ja, ich wollte ja immer, dass das international aussieht, nö, stimmt nicht. Es muss halt nur gut sein. So.
Ja, ob da immer eine Idee da war, zumindest mal gutes Gespür, das kann man sagen. Und ja, an sich ist ja stilistisch der Film so ein bisschen das Gegenteil von Birdman. Da gab es ja keinen einzigen Schnitt, nur Bewegung. Und hier, ich habe aufgepasst, die Kamera hat sich kein einziges Mal bewegt im ganzen Film. Es gab nur Standbilder. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das so aktiv auch aufgefallen ist, aber ja, es gibt halt wirklich nur Standbilder, die dann bevölkert werden. Die Leute laufen von links oder von rechts halt oder von vorne ins Bild rein und manchmal dann noch peinlich wieder raus, wie zum Beispiel Julian, als er versucht, Camille zu beeindrucken, aber dann steht da noch wer anders, dann läuft einfach aus dem Bild wieder raus. Das fand ich auch herrlich.
Ja, und halt ständig so diese ganz alten Shots quasi, weil mir fällt jetzt der Name von diesem Film nicht ein, wo dieser eine Typ, dieser blonde Heini da mit dem Tod irgendwie in Schach spielt, in der einen Szene. Haben wir auch mal besprochen.
Ja. Irgendwas mit Siegel, Pforten, irgendwie so.
Ja, der auf jeden Fall. Ingmar Bergmann. Egal.
Also ja. Ach so.
Genau, ja. Auf jeden Fall, so diese Shots, wo einfach nur vor einem Himmel oder so nach oben geschossen hat, ein einzelner Mensch drin ist und irgendwas sagt oder auch mal nur guckt oder so. Also ganz unaufgeregte Kamera auf jeden Fall, aber passt total alles zusammen.
Ja, und ich meine, an manchen Szenen merkt man so krass, wie viel Gedanken sich hier gemacht wurden. Also alleine so fast am Anfang dieses Abendessen bei dem Professor, wo halt erst diese völlig bekackte Streicherband, also moderne, weiß ich nicht, Kontrabassmusik spielt oder was auch immer.
Cello.
Und dann später, dann später dieser ganze Essenstisch hat einfach mit diesem lächerlich großen Berg aus Muscheln einfach wo halt sich Leute mal so immer mal wieder so eine abnahmen von diesem Riesenberg. Ja. Das fand ich halt, da sieht man auch, wie viel man aus wenig so machen kann. Und das ist halt auch ganz clever. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Low Budget war, dass halt nicht so viele Kamerafahrten da drin waren. Aber wenn du eben nur ein Bild hast, dann brauchst du es eben auch nur einmal designen quasi. Und, und trotzdem wurde da auf jedes Detail geachtet.
Ja. Das siebte Siegel heißt der Film, den du meinst, glaube ich.
Genau.
Von Ingmar Bergmann.
Ja, exakt.
Und da wusste ich noch nicht ganz, wo der Film mit mir hin will und fand ich total komisch, dass dann da diese ganzen Muscheln liegen, wo ich dann dachte, okay, jetzt will der Film auch noch lustig sein. Da habe ich irgendwann verstanden, ach nee, der ist auch wirklich lustig. 8,5 von 10 Punkten gibt's von mir für, wie heißt der Film, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, für mich bis jetzt eine große Überraschung in diesem Filmjahr gewesen und auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man mit absurdem Humor was anfangen kann, weil der ist auch nicht so krass überreizt, finde ich, an manchen Stellen. Mhm. Es gibt dann trotzdem noch eine Handlung, die irgendwo hinführt, außer da 20 Minuten vor Ende, aber das hat auch noch irgendwann Sinn.
Ja, achso, hast du schon Punkte gegeben?
Ja, 8,5.
Oh, du, eieiei. Ja, gibt's von mir auf jeden Fall, von mir gibt's, glaube ich, 9 Punkte. Ich habe da richtig viel Spaß bei gehabt. Und muss sagen, was so vielleicht halbwegs ähnlich passen würde zu dem Film, das Gegenstück wäre der Bunker gewesen, so humortechnisch vielleicht. Ja. Ich fand aber hier schön, dass es ein bisschen angenehmer zu war, weil dann zwischendurch so kranker Psychoscheiß noch passiert ist irgendwie. Sondern das war irgendwie einfach total angenehm, smarte Comedy. Herrlich, so einfach gibt's auch. So, es kann keiner sagen, dass das Kino nicht mehr kann oder was weiß ich was. Es ist noch da, ist total schön. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung und wer das nicht mag, der mag's halt nicht. Aber auf jeden Fall angucken und selbst wenn es nur dafür da ist, die Leute zu unterstützen oder ein Programmkino ist völlig Latte, machen.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob ich den Film oder den Bunker besser finde. Einfach nur, wahrscheinlich bietet sich der Vergleich nur an, weil das einfach zwei deutsche Filme waren, die wir sehr gut fanden.
So weirde Comedy-Elemente halt hatten. Ne?
Genau, und halt dieses absurde Comedy-mäßige. Und ich glaube, ich fand ihn einen Ticken schlechter als Bunker. Bunker habe ich 9 gegeben, deswegen dem Film jetzt auch 8,5. Trotzdem ein sehr toller Film. Nur halt, ja, ich weiß nicht, das zieht sich dann doch ein bisschen und ist jetzt für mich jetzt nicht die ganz große Offenbarung. Fehlt vielleicht, aber alleine auf einem Humor-Level, einfach, das lohnt sich schon. Also, ja, kann man eigentlich jedem empfehlen. 8,5.
Ja, auf jeden Fall. Von mir auch eine fette Empfehlung. Macht einfach vieles sehr richtig und ist super lustig. Sehr durchdacht. Ich gebe, ich glaube sogar 9,5. Was soll's?
Na bitte.
Das ist ja richtig viel. So viel hast du lange nicht gegeben für einen Film. Der Film dem diese Ehre zuteil wurde, als Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und ist in den deutschen Kinos. Schaut mal, ob ihr eine Vorstellung bei euch in der Stadt findet und guckt euch den auf jeden Fall an. Von uns gibt es eine große Empfehlung. Wenn ihr den gesehen habt und es genau erklären könnt, welcher Charakter jetzt Mao war, welcher Stalin war und welcher Honecker darstellen sollte, dann schreibt uns eine Mail am podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film. Weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt.
Es ist gar nicht so schwer, einmal um die Erde zu gehen, vor allem nicht zu zweit, das brauch ich mir nicht ansehen. Yeah.
Brauch ich mir nicht ansehen, hab ich gar keinen Bock, ich tue lieber was mit The Rock.
Ja, richtig. Weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt, ist ein, ja, ein Reisebericht von zwei Leuten, nämlich Gwen und Patrick, die aus Freiburg kommen. Wie witzig, da wohne ich. Und die sind im Frühling 2013 von Freiburg aus Richtung Osten gereist, mit dem Ziel, lass uns doch mal die Welt umrunden, aber nicht fliegen, das ist verboten, also per Anhalter, zu Fuß, wie auch immer. Und dann sind sie irgendwann so 3,5 Jahre später und nach ungefähr 100.000 zurückgelegten Kilometern dann aus dem Westen wieder zurück nach Hause gekehrt. Allerdings nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt mit einem kleinen Sohn noch dabei, der in Mexiko geboren wurde. Und wir sehen quasi einfach so immer mal wieder einige Abschnitte dieser Reise dokumentiert von denen, mit ihrer Kamera, mit Leuten, die sie treffen in Tadschikistan, in Georgien, in Pakistan, in China, in Mongolei, Japan, wo auch immer. Und das Ganze ist so dokumentiert dann als ein Film und man kann sich das angucken. Und es heißt Weit. Und was sagt ihr dazu?
Ja, für mich nicht nur ein Reisefilm, sondern ein absoluter Wohlfühl-Reisefilm ist für mich ganz wichtig. Also das ist so ein Film, den wirklich, den kann jeder gucken. Also den kannst du mit Oma gucken, den kannst du mit deinen Kindern gucken, kannst du mit den Nachbarn gucken, wirklich mit jedem. Scheißegal. Und ich finde, sowas darf es auch geben, kann es geben, muss es geben vielleicht sogar, finde ich. Ich finde, das reicht auch als Existenzgrund, obwohl hier jetzt, also keine große Offenbarung auch wieder drinsteckt, habe ich gerade schon bei Selbstkritik gesagt. Ich sollte mir einen größeren Wortschatz anlegen. Macht nichts. Es ist ein Film.
Revelation
auf Deutsch. Es ist ein Film, der nicht so auf diesen krassen Wow-Faktor spielt. Und nicht so, guck mal hier die Riesenberge, guck mal hier, wie groß alles ist und guck mal hier so viele Leute. Er feiert mehr so die kleinen Momente ab. Also so die einzelnen Menschen, die einzelnen Begegnungen. Der will auch keine großen Aussagen irgendwie ablassen. Zur Weltpolitik bleibt eigentlich apolitisch. Damit ist der Film zufrieden und ich denke, damit kann man als Zuschauer auch zufrieden sein. Seht ihr das auch so?
Ja, kann man auf jeden Fall. Ist ja, was soll man sagen? Die beiden sind irgendwie sympathisch. Man kann ihnen gerne zugucken, wie die durch die Welt touren. Ich finde es schön, dass sie am Anfang den Punkt machen, dass es schon Sinn macht, sich das aber auch, wenn man das jetzt quasi sieht, trotzdem selber auch auf die Beine macht, weil es was anderes ist, wie sie so sagt, einen Elefanten in echt zu treffen oder ob man meint, man weiß, wie er aussieht, dass es zwei Paar Schuhe sind. Und das, finde ich, ist nochmal ein guter Punkt, das vorwegzunehmen, weil man ja, das kennt das von mir auch, wenn man das Gefühl hat, man hat ja wirklich schon jeden Kack gesehen einfach. So, also ich komme nach Australien und weiß, wie es da aussieht und das gilt so ziemlich auch für jedes andere Land. Oder wenn ich es nicht weiß, gucke ich es halt schnell nach und dann kann ich dir einiges erzählen über die Flora und Fauna in Simbabwe. Und ja, ich finde, es ist gelungen, wie du gesagt hast. Es ist einfach echt so ein Wohlfühlreisebericht. Es ist cool, es ist spannend. Aber ja, das ist es dann eben auch so. Und das ist auch gut so. Also da gibt's für mich auch irgendwie nichts dran zu meckern. So, was soll ich da anfangen jetzt? Irgendwie die Kameraarbeit, was weiß der Geier was. So, das ist einfach, ich glaube, das, was die sich vorgenommen haben, ist wunderbar aufgegangen. Fertig. Schön.
Ich finde, man ist hin und her gerissen ein bisschen trotzdem. Also ich habe den Film hauptsächlich auch ausgewählt, weil ich selber eigentlich den Plan habe, sowas zu machen. Also tatsächlich was Ähnliches, wie was die gemacht haben, dass mir seit längerer Zeit überlege, nicht immer so vielen Leuten erzähle, weil ich immer keinen Bock habe, so Riesenideen Leuten zu erzählen. Dann sagen die, hä, aber wie willst du dann das und das machen? Dann bin ich immer, dann zerschießt sich mir immer so meine eigene Idee schon in meinem Kopf. Und dann habe ich das aber einer Freundin erzählt und die meinte dann so, hä, aber das haben doch schon diese beiden Freiburger gemacht. Dann dachte ich so, was? Und dann habe ich mir, das ist nämlich eigentlich für die Badische Zeitung, glaube ich, so eine Kurzserie gewesen, die produziert haben, die online ist. Die hat, glaube ich, 20, 22 vielleicht auch 28 Folgen, wo dann verschiedene Etappen ihrer Reise da gezeigt wurden, die sie quasi dann so ein bisschen live oder immer ein bisschen später auch auf der Reise produziert haben und hochgeladen haben. Also du konntest die da quasi live verfolgen, wie sie das gemacht haben. Und das ist auch noch ein bisschen detaillierter. Ich habe im Film ein bisschen vermisst, dass die am Anfang mal vorgestellt werden. Also ich verstehe, dass man mit der Reise anfängt, aber ich glaube, die hatten einfach so viel Material, dass sie das dann nicht mehr gemacht haben. Aber ich glaube, ich hätte ganz gerne noch gesehen, wo kommen die her, was machen die beruflich, wie war das, auf diese Reise zu gehen, wie haben sie sich vorbereitet und was wollen sie eigentlich von diesem Trip für sich? Denn das Witzige ist, dass ich dachte, falls, wenn ich es machen würde, würde ich irgendwie auch so versuchen, Porträts, glaube ich, von verschiedenen Menschen zu machen. Und das Witzige ist, haben die auch gemacht, das sieht man aber im Film kaum. Also du kannst dir auf Vimeo auch Videos angucken, wie sie verschiedene Menschen einen Tag lang begleiten in ihrem Leben und das ist eigentlich auch ganz cool. Ich habe noch gelesen, dass sie gesagt haben, dass also die arbeiten noch an so einem Buch oder einem Magazin zu dieser Reise und da sind auch schwierigere Geschichten drin, denn hier geht eigentlich sehr viel sehr gut die ganze Zeit. Ne? Also der wird sich, also man sieht nicht einmal, dass die sich streiten oder sonst was. Was ein bisschen cool ist, weil man das Gefühl hat, dass sie also man hat das Gefühl, dass nicht alles so verinstagramisiert wurde, was die machen. Also dass nicht alles immer nochmal gesagt wird, oh krass, und jetzt sind wir da und jetzt stehen wir am Gletscher und sonst was. Aber dadurch ist es dann doch auch manchmal sehr nüchtern, finde ich. Also dann sind wir in ein Auto gestiegen und dann sind wir wieder 4000 Kilometer gefahren, dann haben wir hier wieder gewartet und so weiter. Es ist natürlich auch so banal, aber manchmal im Film hat man das Gefühl, finde ich, dass diese Reise und die Größe der Welt nicht so doll rüberkommt und manchmal ist man voll getroffen, finde ich. Also wenn sie zum Beispiel da übersetzen nach... Wo kommen sie an dann im Osten? Mexiko. Also das finde ich kriegt einen voll. Ich glaube nach Mexiko geht dann ein Schiff. Ja. In Kanada und USA kann ich mich nicht erinnern aus dem Film. Wo sie dann auch ihr Kind kriegen und sowas. Ich finde, das kriegt einen voll, wie sie 14 Tage auf See sind und so. Ja. Aber man hätte wahrscheinlich noch mehr draus machen können. Aber hier steht einfach das Projekt und die Idee, glaube ich, über diesem Film auch ein bisschen. Dass es einfach jemand gemacht hat, so wie sie das gemacht haben.
Ja, ja, da ist sowieso schon mal ein Hammerprojekt. Und ich finde, man kann auch schon, ja, es gibt nicht sonderlich viel daran zu meckern, so, weil es halt so ist, wie es ist und es funktioniert. Aber ich finde schon, dass man zum Beispiel ganz gut erkennen kann, dass die schon ein Händchen dafür haben, diese Geschichten irgendwie kurz und prägnant zu erzählen von den Leuten, die sie so getroffen haben. Und das reicht halt, wie ihr es jetzt auch schon gesagt, eigentlich schon. Ich habe es auch allerdings, ich habe das hier in Freiburg gesehen im Kino und da waren die beiden auch da und dann war danach noch so ein bisschen Publikumsgespräch. Und da war es dann zum Beispiel so, dass eine ältere Dame völlig zu Tränen gerührt war und irgendwie meinte, das wäre ja der Wahnsinn und dass sie so mit ihrem Film zeigen, wie die Leute auf der ganzen Welt so sind und das sind ja ganz normale Leute überall, wo ich mir dann auch so dachte, ja gut, Oma, aber dafür brauchst du, also wenn du dafür den Film brauchst, um das zu peilen, dass in der Mongolei auch einfach ganz normale Leute wohnen, zum Großteil, dann weiß ich nicht so recht, also das war mir dann ein bisschen zu platt, aber da waren die beiden, glaube ich, auch eher ein bisschen überrascht von der Reaktion und der ganze Kinosaal auch.
Aber ich finde das auch nicht so platt. Ich glaube, ich finde das gut, weil ich glaube, dass das für viele Leute überhaupt nicht klar ist und für die das, glaube ich, eigentlich so eine Dokumentation, die vielleicht auch erstmal nicht so kritisch unterwegs ist und gleich einen Lehrauftrag sich selber irgendwie vermittelt, eigentlich ein gutes Mittel sein kann. Das nahe zu bringen.
Das sage ich auch gar nicht, dass es nicht dafür da sein kann, aber das ist halt was
du magst halt dumme Omas
Film jetzt nicht so ging. So.
Das ist vielleicht wieder die Debatte, die wir so ein bisschen bei Embrace hatten. Reicht es, wenn die Intention gut war oder reicht es uns vielleicht als super coolen, abgeklärten Wichsern nicht, dass es einfach nur solide war? Wollen wir vielleicht noch noch etwas mehr? Wollen wir vielleicht noch mal was Neues? Da bin ich auch so ein bisschen bei Hotte eigentlich, weil so jetzt neue Erkenntnisse, die jetzt bahnbrechend sind, liefert der Film für mich jetzt nicht unbedingt. Also irgendwie weiß ich nicht, da versucht er wahrscheinlich auch nicht so viel, aber wenn der Film dann irgendwie so sagte, wir waren jetzt in Indien und da war es irgendwie hässlich, aber auch wunderschön zugleich oder wir sind in Zentralasien, da ist es ziemlich leer, aber schön oder wir waren in Pakistan, da hört man immer von Terror, aber hier ist es eigentlich auch ganz nett. Das ist alles schön, aber das ist jetzt für mich auch nicht, weißt du, das sind jetzt nicht die neuen Erkenntnisse des Doku-Genres. So.
Ja. Ja, aber trotzdem fand ich es eine gelungene Dokumentation auf jeden Fall. Also was so Reisedokumentation an. Und ich fand, ich weiß gar nicht, ob du da jetzt pro oder contra warst, Christian, aber ich fand es eigentlich total angenehm, dass die beiden da sehr im Hintergrund standen. Weil da jetzt irgendwo so 10 Minuten drin, dass sie sich irgendwie zerstritten haben wegen so und so, was hätte mir auf jeden Fall überhaupt nicht geschmeckt.
Hätte ich besser gefunden, glaube ich. Also das hätte ich, glaube ich, besser gefunden, weil ich glaube, es geht ja nicht wirklich darum, die Welt, also klar ist da jetzt kein größerer Kommentar drin zur Politik in Pakistan oder sowas. Das finde ich ganz gut. Und es soll ja um die Menschen gehen, auch diese Treffen. Aber ich finde eigentlich, das Interessante ist ja nicht, dass hier irgendwelche Menschen aus der Welt zu Wort kommen, sondern dass das nacheinander passiert, dass das 3,5 Jahre waren und dass die beiden das gemacht haben. Und ich finde das schon wirklich beeindruckend und unfassbar und weiß ich nicht, also krass, dass du dann irgendwo da, weiß ich nicht, im höchsten Gebirge zeltest und dann bist du in Mexiko unterwegs und dann bist du in China und in Indien und sonst was so hintereinander, dass du wirklich mal die ganze Welt
bereist
und dann halt mit einfach normalen Leuten sprichst, das finde ich cool. Und ich hätte, glaube ich, ganz gerne noch ein bisschen mehr gesehen, wie die das reflektieren, was es für sie ist. Ich weiß aber nicht so viel. Das war dann halt so ein bisschen platt, was sie gesagt haben. Und das ist auch okay, aber ich hätte manchmal ein bisschen mehr die Verzweiflung vielleicht auch noch gespürt oder gesagt hat, was hat sie genervt und so. Aber ich glaube, die hatten einfach genug damit zu tun, diese 500 Stunden Bildmaterial irgendwie zusammenzutackern.
Aber ich meine, sie hätten auch da bei der Vorführung gesagt, dass es irgendwie noch ein Buch geben wird oder so, wo das alles ein bisschen mehr...
Genau, das soll ja detaillierter dann
also ich finde, das war absolut nicht uninteressant, auch wenn sie mal darüber gesprochen hätten, wie das mit ihrer Beziehung auch so ist. Ich meine, plus du kriegst halt ein Kind auf dieser Reise. So, ich meine... tun wir jetzt auch so, ach so, ja, das war ja auch noch. So, keine Ahnung. Ja. Hat man eine Beziehung, wenn du in einer Stadt wohnst? So, das ist ja auch nicht immer einfach. Also ich finde, wäre auch nicht uninteressant gewesen, meine ich bloß, er muss auch nicht rein. Also bla, aber ich finde schon, ne.
Kann auch sein, dass es in dieser Serie noch weiter drin ist. Was mich noch fragen würde, hat es euer Fernweh geweckt? Habt ihr Bock, irgend sowas Ähnliches auch mal zu machen? Oder denkt ihr jetzt eher so, ja, so, also so krass war es jetzt auch nicht, was die da gesehen haben, halt Menschen in Autos.
Schon geweckt, insofern halt, dass man sich schon dachte, oh, eigentlich wäre es schon auch mal wieder geil, mal wieder irgendwo hinzugehen, irgendwie mega weit weg und da ein bisschen rumzurennen. Aber so, also ich könnte mir persönlich nichts Schlimmeres vorstellen, als da eine Kamera dabei zu haben und dann immer noch, ah nee, shit, jetzt muss ich hier noch kurz 3 Minuten davon aufnehmen und was weiß ich was. Also ich habe, glaube ich, von meinem Jahr in Australien habe ich, glaube ich 40 Bilder oder so gemacht und die sehen alle scheiße aus.
Und, weil du drauf bist.
Bock aufs Reisen, ja. Bock auf Trampen, fuck no, Alter. Zumindest nicht in Zentralasien, Alter. Du Scheiße, ey. Das liegt aber auch nicht so in meinem Naturell. Ich glaube, also ich muss auch nicht ins Ritz und irgendwie jeden Tag am Pool liegen, wenn ich in die Mongolei fahre. Aber ich glaube, so Trampen und so komplett ohne irgendwie Versicherung, das kann ich nicht, glaube ich. Da würde ich irgendwann richtig abrasten,
Das wäre mir, glaube ich, auch zu krass. Also da packt's mich auch nicht, weil ich auch einfach von mir selber weiß, das mache ich eh nie. Also ich finde das eher irgendwie cool, dass manche das können. Und irgendwie finde ich das schön, dass andere das können und das reicht mir. Ist alles gut. So.
Und dafür irgendwie. Gibt es ja die Wunderwelt des Kinos, damit das...
Außerdem ist es egal, ich habe es ja alles schon gesehen, ich weiß jetzt, wie es aussieht, das ist genau die gleiche Erfahrung. So.
Weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, aber die haben auch nur von 5 Euro am Tag am Anfang gelebt. Und das war noch einer ihrer Pläne, fällt mir gerade noch so ein.
Habe ich nicht erwähnt. Geld ist für mich egal.
Ja, weit die Geschichte von einem Weg um die Welt ist nicht in allen deutschen Kinos jetzt überall zu sehen, aber man kann auf der Website zum Film sich anschauen, wo weitumdiewelt.de heißt die Website. Da kann man sich anschauen, wo sie den Film zeigen, kann man sich angucken, mit denen dann auch mit denen
quatschen. Gibt auch irgendwann eine DVD, ist allerdings noch nicht bekannt, wann.
Genau, die vermarkten die natürlich auch selber. Also als ich angefragt habe nach einem Screener, habe ich die Mail an Patrick geschrieben, der hat mir zurückgeschrieben. Also das ist ganz cool, dass die das selber so auf die Beine gestellt haben. Jetzt haben sie, glaube ich, irgendwie eine PR-Firma, die sie ein bisschen unterstützt, aber an sich hat alles selbst gemacht, selbst geschnitten, selbst gedreht und sowas. Also ein cooles Projekt, das man auf jeden Fall unterstützen kann, finde ich, ein bisschen mal was über die Welt zu lernen. Mhm. Genau, bei Dokus geben wir keine Punkte. Ich denke, das behalten wir so bei. Aber eine Empfehlung von euch wahrscheinlich auch, kann man gucken.
Ja. Mit dem Fesselballon wäre man schneller gewesen.
In der Hindenburg, ja. zur Abschlussrunde.
Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich war in Berlin vor zwei Tagen auf einem Konzert von Anna VR. Es ist die Schwester von Max Ole von Tresor und du hast auch mit Gitarre gespielt, mitgesungen. Es war im Roten Salon an der Volksbühne. Eigentlich auch ganz geile Location, muss ich mal sagen. Und ich wollte nur sagen, ich fand das richtig mega geil. Ich weiß ja, dass also du hast es ja immer schon mal so erzählt, deine Schwester arbeitet seit Ewigkeiten an diesem Album und an Popmusik, die aber auch ein bisschen noisy ist, auch ein bisschen heavy, aber trotzdem tanzbar und man kann sich darunter nicht so richtig was vorstellen.
Genau.
Man kann sich auf ihrer Facebook-Seite und ich glaube auch bei Soundcloud die beiden Tracks anhören, die es schon gibt. Und die sind auch echt geil, finde ich, aber man checkt es trotzdem noch nicht sofort, bis man es gesehen hat, fand ich. Und ich, für mich hat es voll Sinn ergeben, ich fand es richtig geil und vielleicht kommt ja demnächst eine EP raus in London, hat sie gesagt, oder in England und dann vielleicht gibt es mal auch ein Konzert von euch, kannst du ja nochmal erzählen, aber auf jeden Fall wünsche ich euch da mega viel Erfolg, weil ich fand es richtig, richtig fett. Ich fand, das war tatsächlich, waren richtig geile Popsongs, die sich nicht zu schade waren, zwischendurch echt mal ein langes Klaviersolo zu machen. Die hat ja auch Klavier und so studiert, ne, oder klassische Musik und Jazz. Und gleichzeitig dann aber den fetten Bounce auszupacken und dann die dicken Gitarren und so. Ich fand das richtig nice. Also und nicht, weil ich bei dir schleimen will, denn das will ich natürlich nicht. Ich hasse dich schon eigentlich.
Ganz im Gegenteil.
Nein, das ist alles beim Alten, Nee, ich freue mich, freut das, dass dir das gefällt, weil mich da deine Meinung schon sehr interessiert und du ja auch jemand bist, der so eine viel Schichtigkeit, die einer Sache innewohnt, auch durchaus herauslesen kannst.
Jetzt reicht's aber.
Ihr könnt schon nach Hause gehen.
Ich dachte, das war. Na gut. Ja, du bist nicht eingeladen mehr zum nächsten Konzert. Nee, das nächste Konzert ist irgendwie im August auf dem Popkulturfest in Berlin. Auf jeden Fall, wenn es nicht vorher noch eins gibt, dann sage ich da gerne auch nochmal Bescheid oder poste das dann auf der Pencast-Seite, die ich dann übernehmen werde. Und dann bin ich da alleine, Max von Tresor, Gitarrenspieler.
Du kannst ja die tausenden Likes dann direkt schon haben.
Ja, und die Patreon-Kohle, die verprasse ich. Mit Porno-Chicks.
An der Bar.
Mein Highlight war tatsächlich, das war auch schön, das Konzert, mega Spaß gemacht, aber war ein anderes Konzert. Ich war nämlich gestern dann selber Gast, mal wieder andersrum.
Du gehst auch noch selber auf Konzerte, okay?
Man muss nicht immer selber spielen. Von der Band, eigentlich würde das, glaube ich, nächstes der Malevolence-Cast. Die waren in Berlin. Da war ich beim Konzert gewesen und das war richtig schön, mit denen noch kurz geklönt. Christian, wir hatten doch am Montag noch gesagt, von wegen, Linkin Park und so, und die haben jetzt so ein komisches neues Album. Linkin Park war an dem Abend just in Berlin, hat da gespielt und diese Band hatte dann Day Off und war beim Konzert und ich habe die dann nach Nachgang der Show noch gefragt, wie das da war und die meinten, es wäre halt cool, aber auch komisch, weil es genauso ist, wie wir halt so dachten, du hast dann die coolen Songs von früher und dann hast du auf einmal halt das andere und es ist ein komischer Mix, der irgendwie aus sich total unorganisch anfühlt. das Konzert war mein Highlight, weil war halt mal schön, war wieder auf dem Konzert zu sein, vor allem alleine, wenn man auch zwei Tickets gekauft hat und einer dann nicht kommt, dann ist immer schön. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, nie mehr alleine aufs Konzert zu gehen. Ich habe das jetzt schon das vierte Mal und hoffentlich passiert's nicht nochmal. So, das war's.
Ich bin nächsten Dienstag auch bei Y in einem Festsaal Kreuzberg. Da will mich auch niemand hin begleiten, also falls ihr die Band cool findet, dann könnt ihr. Ich warte mit einer roten Rose im Knopfloch vor der Konzerthalle. Dann können wir da zusammen reingehen.
Oh, es reicht jetzt mit eurem Musikgebrabbel auf jeden Fall.
Scheint so ein bisschen die wahre Intention des Pencast durch. Einfach, dass wir irgendwann genug Leute haben, die das hören, dass wir in jeder Stadt, wenn wir irgendwo alleine sind, schnell jemanden hinbestellen können, der sich mit uns abgibt. Schön. Ich habe kein Highlight.
Du hast aber. Und jetzt denkst du mal nach, was du die letzte Woche gemacht hast und erzählst uns irgendwas und vorher ist der Cast nicht vorbei.
Oh, Scheiße. Warte mal, ich war am See und wir haben gegrillt. Das war sehr schön.
Aha, alles klar. Du hast also doch was gemacht.
Malte,
kommen wir zu den Sachen, die im Leben wirklich wichtig sind.
Hast du wieder einen Film mit Ice Cube geguckt im Flugzeug?
Ice Cube hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen diese Woche.
Willkommen in der Welt der Kartenspiele. Potte wird mir zustimmen können im Hearthstone Realm, nennt sich das
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich möchte nicht mehr mit dir in Verbindung gebracht werden.
Da ist gehende Langeweile angesagt. Ich habe mich schlau gemacht, was ist der neue Kartenspiel? Horizont. Ich spiele jetzt Gwent.
Oh,
spielt im The Witcher Universum. und macht Spaß. So, das war's. Das Spiel macht Spaß. Okay. Ich habe mir da eine Fraktion ausgewählt, mich da angeschlossen, habe mir ein Deck gebaut und bin hart am Battlen. Wow.
Nice. Am Battlen, ja. Wow. Eine Karte, bitte.
Aber es gewinnt nicht die, die mit Patrick um die Welt gereist ist?
Ich hab noch nicht Magic gespielt.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 157. Pancast. Keine Ahnung, worüber wir da reden. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/derPancast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pancast und Off-Duties angeht. Und dann könnt ihr uns auf Twitter folgen, @derPancast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@drpank.de. Oder ihr könnt uns wie Daniel Scheuermann auf patreon.com/derPancast unterstützen. Und da kriegen wir es wahrscheinlich, ich will nicht zu viel versprechen, wieder hin, dass der Off-Duty dafür die Unterstützer eine Woche früher kommt. Also es lohnt sich so richtig, jetzt ran an Mutters Portemonnaie und da ein bisschen Geld an uns überweisen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.
Tschüss.